Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen auch an alle im Südwesten von Deutschland.
Mein Name ist Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von The Land. To any intelligent life out there, land here.
Ja, wir können alles außer Hochdeutsch und Hochenglisch. Baden-Württemberg ist ja bekannt für sehr werbeträchtige Marketingkampagnen. Das hier war ein Video zu der neuen Kampagne The Land. Die gibt es seit ein paar Jahren. Und wir sprechen hier gleich über die noch viel ältere, aber immer noch sehr aktuelle Kampagne Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Geht gerade wieder viral. Es gibt neue Sticker. Und was diese alte Kampagne immer noch so viral macht, das besprechen wir hier gleich. Wo haben Sie das letzte Mal einen dieser gelben Sticker gesehen mit der Aufschrift Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Die gibt es mittlerweile überall weltweit verbreitet. Es gibt sogar einen kurzen englischsprachigen Wikipedia-Eintrag zu diesen Nett hier Stickern. Und obwohl das Land Baden-Württemberg dazu rät, diese Sticker nur abzufotografieren und nicht einfach in die Landschaft zu kleben, gibt es jetzt noch mehr davon. Und zwar jetzt direkt am Stuttgarter Flughafen, wo man sich die ziehen kann und dann direkt mit in die Welt nehmen kann. Und wie diese Idee für diese Sticker mal entstanden ist und ob irgendjemand damit gerechnet hätte, dass dieser Spruch solche weiten Kreise zieht, das bespreche ich jetzt mit Matthias Spätgens von der Werbeagentur Scholz & Friends, der diese Nett-Hier-Sticker mitentwickelt hat. Hallo Spätgens.
Hallo, guten Tag.
Diese Kampagne gibt es ja jetzt schon sehr lange, über 20 Jahre, wenn ich richtig weiß. Ganz am Anfang stand der Spruch mal auf einem Sightseeing-Bus in Berlin. Erinnern Sie sich noch, wie daraus dann diese Sticker-Idee entstanden ist?
Das basiert eigentlich auf der Kampagne Wir können alles außer Hochdeutsch fürs Bundesland Baden-Württemberg. Die ist sogar schon 99 entstanden und da ist kurz danach eben diese Idee entstanden auf dem Bus der Linie 100 in Berlin, der eben alle Sehenswürdigkeiten abgeklappert hat, von Reichstags bis Regierungsgebäude etc. Diesen Satz drauf zu machen, nett hier, aber waren Sie mal in Baden-Württemberg. Und da haben wir schon gemerkt, das wurde oft fotografiert, das kam sehr gut an. Und danach ist erst die Idee entstanden, auch einen Aufkleber damit zu machen. Und der hat sich dann ja auf magische Weise selbst verbreitet, weil die Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger den mitgenommen haben auf ihre Reisen und an die verschiedensten und sehr verrückte Orte geklebt haben.
Das war ja alles noch vor Social-Media-Zeiten damals, noch weit vor der Viral-Ära. Wissen Sie noch, wie Ihnen das bewusst geworden ist, dass dieser Spruch und dieser Sticker gerade tatsächlich um die Welt geht?
Das ist absolut richtig. Also Facebook wurde erst viele Jahre später erfunden oder Instagram. Also wir haben es irgendwann gemerkt, dass wir von immer mehr Menschen aus dem Freundeskreis Fotos geschickt bekommen haben, die im Urlaub unterwegs waren. Guckt mal hier, das ist doch ein Satz, den habt ihr doch mal gemacht. Den habe ich jetzt gefunden, was weiß ich, am Kap der guten Hoffnung oder an den verrücktesten Orten. Da haben wir gemerkt, da ist irgendwas im Busch. Und dann eben, als es die Social-Media-Plattformen gab, dann wurden die auch wirklich gesammelt von Menschen. Und da ist wirklich ein richtiger Hype entstanden.
Und gibt es so einen Ort, an den Sie sich besonders erinnern? Was war der ungewöhnlichste Ort, von dem Sie mal so einen Sticker gesehen haben?
Also was ich schon ziemlich verrückt fand, war auf Bojen im Mittelmeer. Also da war wirklich nur Schiffe vorbeikommen. Das fand ich wirklich wahnsinnig lustig. Und ich habe auch Bilder bekommen von Wanderwegen am Mount Kilimandscharo. Allein auf die Idee zu kommen, das damit ins Gepäck zu nehmen, fand ich schon kurios. Und es gibt viele, viele lustige Beispiele.
Ja, kann man im Netz unzählige sehen, in den sozialen Medien, Videos und Bilder. Interessant ist ja, dass diese Kampagne eben noch vor der Viralzeit entstanden ist, also gar nicht darauf angelegt war, sozusagen viral zu gehen. Was würden Sie denn sagen, was kann man daraus lernen für virales Marketing? Was braucht so eine Kampagne? Muss man es vielleicht gar nicht so drauf anlegen manchmal?
Also einige Regeln, die gelten eigentlich für jegliche Form von guter Kommunikation. Es muss sehr emotional sein, es muss überraschend sein, es tut eine gute Prise Humor. Es muss sehr, sehr einfach sein und leicht verständlich. Und dann, was jetzt auch den Sticker angeht oder Social Media Hypes, es muss wiederholbar sein. Also wenn es leicht kopierbar ist, desto schneller verbreitet sich ein Trend. Und was auch immer gut tut, ist, wenn man auf einen aktuellen Kontext Bezug nimmt, also auf ein aktuelles Zeitgeschehen, so ein Momentum, dass man als Marke darauf aufspringt und dann erhöht jetzt auch nochmal die Chance, dass eine Viralität entsteht.
Wobei das Zeitgeschehen, was würden Sie sagen, was war das hier, was war das Momentum?
Ja, also da war jetzt, weiß ich gar nicht, ob das in dem Beispiel so das Zeitgeschehen war, aber es war schon sehr ungewöhnlich, dass ein Bundesland, und Baden-Württemberg waren ja übrigens die Ersten, überhaupt für sich selber wirbt. Und dann Baden-Württemberg, eines der erfolgreichsten Länder, sehr selbstbewusst mit dem Nett hier, aber waren sie schon in Baden-Württemberg, da gehört halt schon auch ein gewisser Mut zu, so zu kommunizieren.
Kriegen Sie auch international eigentlich Rückmeldungen? Also ich habe auch so Videos gesehen im Netz von irgendwelchen französischen Menschen, die dann diesen Sticker abfilmen und dann sich darüber unterhalten, was das damit auf sich hat und Baden-Württemberg und so. Also hat diese Kampagne auch irgendwie eine Resonanz bei Werbemenschen vielleicht auch weltweit gezeigt?
Naja, das auf jeden Fall. Also da ist natürlich nochmal das Interessante, es ist erstmal verschlüsselt, weil es natürlich die deutsche Sprache ist, die nicht jeder versteht. Mhm. Aber das hat vielleicht erst recht dazu geführt, dass darüber gesprochen wurde. Wir hatten neulich eine Anfrage von einem australischen Radiosender oder auch eine Londoner Finanzzeitung, die einfach das entschlüsseln wollten für ihre Leserschaft und Hörerschaft. Was hat es denn mit diesem komischen gelben Aufkleber mit den deutschen Worten auf sich? Da gibt es auf jeden Fall eine hohe Resonanz.
Jetzt gibt es ja eben auch diesen Automaten am Flughafen in Stuttgart, ganz neu, wo man sich so einen Sticker dann ziehen kann und direkt mitnehmen kann. Und das Land Baden-Württemberg sagt aber immer noch dazu, könnt ihr mitnehmen, aber eben nur auf eure eigenen Gegenstände kleben, nur abfotografieren, nirgends anders draufkleben, macht natürlich niemand. Was bedeutet das für Sie? Das ist ja quasi, also wenn man es jetzt so sagen will, so ein Vandalismus, der da weltweit stattfindet. Was für eine Rolle spielt das für Sie?
Also erstmal finde ich super, dass das Land Baden-Württemberg das macht mit dem Automaten. Auch an einer tollen Stelle am Flughafen, da wo man auf Reisen geht, und dass dieser Aufkleber wirklich so ein kommunikativer Klassiker geworden ist. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es Vandalismus ist, weil von Vandalismus würde man ja kein Foto machen und es teilen. Also man teilt ja nur Dinge, die irgendwie besonders interessant begehrlich sind.
Ja, gibt es bestimmt noch andere Beispiele, aber ja.
Also deshalb denke ich, das ist irgendwie sehr humorvoll und na klar, das Land muss natürlich da ein offizielles Statement machen, dass man da verantwortungsvoll mit umgehen sollte.
Das sagt Matthias Spätkens von der Werbeagentur Scholz & Friends, der diese Nett-Hier-Sticker aus Baden-Württemberg vor Jahrzehnten mitentwickelt hat, als noch keiner geahnt hat, wie viral die irgendwann gehen würden. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Spätkens.
Ja, sehr gerne.
Sprechen wir über Memes und Politik, denn wer Memes beherrscht, der hat auch in der Politik mittlerweile beste Karten, kann man bei Trump und der MAGA-Bewegung ganz gut sehen. Und ein neues Buch, das geht da sogar noch weiter und sagt, Memes unterstützen nicht nur die Herrschaft, sondern Memes und Herrschaft sind mittlerweile kaum mehr voneinander zu trennen. Oder wie Elon Musk das mal gesagt hat.
I am become meme. Yeah, pretty much. Doge started out as a meme. Think about it. And now it's real. Isn't that crazy?
Ja, selbst zum Meme geworden. Und da ist Musk dann auch selbst erstaunt darüber, wie verrückt das ist. Über diese enge Verbindung von Macht und Memes spreche ich jetzt mit dem Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich, der dazu gerade ein Buch geschrieben hat. Das heißt Memokratie, soziale Medien und autoritäre Bildpolitik. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit Wolfgang Ulrich. Herzlich willkommen.
Herr Mayo, guten Tag, hallo.
Sie beschreiben diese enge Verbindung, diese fast schon Gleichsetzung zwischen Memes und Macht, und das nennen Sie Memokratie. Müssen Sie uns mal genauer erläutern, was meinen Sie mit Memokratie?
Das klingt ja schon so ähnlich wie Demokratie, und natürlich sehe ich da gewisse Bezüge, aber insofern, dass ich sagen würde, eine Memokratie ist eine ins Rutschen geratene Demokratie. Ins Rutschen geraten, vor allem eben in den sozialen Medien, durch die Macht der sozialen Medien und eben durch Formate, die dort sehr stark sind, wie eben am allerprominentesten sicher Memes. Und ich glaube, man kann das eben jetzt in der zweiten Amtszeit von Donald Trump sehr gut beobachten, dieses ins Rutschen kommen einer Demokratie. Man kann beobachten, wie hier eben Politik auch sehr gerne von den offiziellen Accounts mit Hilfe von Memes kommuniziert wird, aber vielleicht sogar regelrecht memeförmig gemacht wird, memifiziert wird. Also alles wird so schrill, so triggernd gestaltet, auf Pointen reduziert. Man argumentiert nicht mehr mit Gegnern, sondern man macht sich nur noch lustig über sie. Man opfert im Zweifelsfall immer die Wahrheit zugunsten einer frechen, überraschenden, vielleicht auch verblüffenden Pointe. Und das wäre mal so eine Dimension, wo man, glaube ich, das sehr schön sehen kann, dass hier ein neuer Kommunikationsstil tatsächlich auch vielleicht Grundlagen eines demokratischen Gemeinwesens durcheinander bringt oder eben auch abschafft. Man kann es natürlich bei Trump weit auch daran sehen, dass er fast nur noch über Verordnungen regiert, den Kongress weitgehend negiert. Und wenn man fragt, wodurch legitimiert er seine Politik, dann käme man vermutlich drauf, dass er das vor allem über sogenannte Meme-Warriors tut. Das sind so die engsten Anhänger, die er noch schon seit dem ersten Wahlkampf 2016 hat, die tagtäglich so ein Content um Content produzieren und rausballern und sagen auch sehr stark im Grunde die Themen und auch sagen den Stil dominieren, in dem Politik passiert. Und solange er diese Meme-Warriors auf seiner Seite weiß, fühlt er sich sorgen abgesichert und braucht nicht noch den Kongress auch, um ihm da eine Mehrheit zu verschaffen.
Sie beschreiben das ja als eine Meme-Tauglichkeit, haben Sie auch gerade gesagt. Also wie Trump eben agiert, wenn er zum Beispiel seine Dekrete unterschreibt und dann danach so ganz ernst in die Kamera schaut oder so. Würden Sie sagen, das ist vergleichbar mit der Erkenntnis vor Jahrzehnten, als Politik gemerkt hat, oh, hier sind immer Fernsehkameras und wir müssen immer auf eine bestimmte Art und Weise hier für die Kameras inszenieren? Oder was ist an dieser Meme-Tauglichkeit nochmal anders?
Ja, ich glaube, anders ist, dass es so erstmal ja auch sehr stark um Unterhaltung geht. Memes sind ja von ihrer ganzen Genese her so ein lustiges, ein schnelles, ein trashiges Format. Und es geht gar nicht darum, was mit Bedeutsamkeit, mit Pathos rüberzubringen. Das war vielleicht eher noch im Fernsehen der Fall, wo es darum ging, wie ist das gut ausgeleuchtet, die Bühne, und wie ist die Kamera aus dem richtigen Winkel, damit die Person auch eben bedeutsam aussieht. Diese Strategien spielen hier keine Rolle. Und deshalb wird es vielleicht manchmal aber auch unterschätzt. Man denkt, ach ja, das sind ja nur so harmlose, geckige Memes. Aber genau das macht man sich hier eben zunutze, diese vermeintliche Harmlosigkeit. Man postet was Lustiges, alle, also die eigenen Anhänger finden es unterhaltsam, die Gegner finden es vielleicht zynisch, es polarisiert die Lager weiter und manchmal ist man aber vielleicht auch so verblüfft, dass da jetzt von einem offiziellen Account so was Gaggiges zu einem an sich ernsten Thema gepostet wird, dass man auch ja verunsichert ist. Wie soll man da jetzt reagieren drauf? Und das verschafft natürlich einer Regierung auch einen Spielraum. Sie kann im Nachhinein immer noch sagen, ach, das war doch nur ein Gag. Mhm. Aber es kann sich genauso im Nachhinein zeigen, oh, wir haben es leider nicht ernst genug genommen, wir haben es für einen Gag gehalten, aber es war harte, existenzielle, folgenreiche Politik, die damit verbunden war. Und diese Form von Banalisierung, von Bagatellisierung, von an sich ernsten Inhalten, die scheint mir eben ein ganz entscheidendes Moment zu sein, dieser demokratischen Logik im Unterschied zu demokratischen oder anderen Formen, die eben auch in ganz anderen medialen Umgebungen entstanden sind oder ihre Gewähr hatten.
Und dann gibt es da natürlich aber auch eine sehr enge Verknüpfung zwischen der Politik und eben den Tech-Firmen, also so wie wir gerade Elon Musk gehört haben, der dann sagt, I am become meme. Wie ist das einzuordnen, wenn er sowas sagt und ja, wie steht es um diese Verbindung?
Ja, die Verbindung ist sehr eng. Ich würde sagen, gerade Elon Musk hat vielleicht ein noch engeres, noch leidenschaftlicheres Verhältnis zu Memes als Trump und die Leute aus seiner Regierung. Man könnte fast schon sagen, ein fetischhaftes Verhältnis. Also auch wie viel Memes Musk jeden Tag wieder repostet und natürlich am liebsten die, wo er selber vorkommt. Und wo aber bei ihm vielleicht auch nochmal deutlicher wird, so dieser Grundgedanke von Memes, den Begriff gibt es ja schon länger, als es das Phänomen in sozialen Medien gibt. Der kommt so aus der darwinistischen Biologie und meint im Grunde kulturelle Inhalte, die sich durchsetzen, auch in einem Survival of the Fittest Wettkampf gegen andere Inhalte, also die sich als stärker erwiesen haben. Und wenn eben Musk von sich sagt, I become Meme, dann sagt er im Grunde, ich bin der Stärkste von allen. Ich habe den Survival of Fittest Wettkampf gewonnen. Ich bin der Reichste, ich bin der Mächtigste, ich bin der Coolste, ich bin die popkulturell sichtbarste Figur. Und das alles ist damit ausgedrückt. Mhm. Also im Grunde auch so ein sehr wettkampforientiertes, auch sozialdarwinistisches Weltbild kommt hier zum Ausdruck. Mhm. Und ich glaube, das ist gerade ein großes Problem dieser ganzen sehr rechten Meme-Kultur in den USA, dass sie auch Ausdruck ist eben eines sozialdarwinistischen Denkens, das dem Ganzen zugrunde liegt und das sich dann aber natürlich auch in allen anderen Formen artikuliert.
Wenn wir so darüber sprechen, dann könnte man denken, Memes sind ein per se antidemokratisches Tool oder so, aber Sie haben es ja selber auch gerade gesagt, natürlich sind Memes viel älter und gibt es auch in ganz anderen Kontexten, natürlich auch in demokratischen oder linken Kontexten oder so, aber Sie beginnen Ihr Buch ja auch mit dem Slogan The Left Can't Meme, also die Linke beherrschen keine Memes. Wieso ist das denn so?
Ja, das ist ein Slogan, der kam auf im Wahlkampf 2016, als eben Trump gegen Hillary Clinton gewonnen hat, auch nicht zuletzt durch seine Meme-Warriors. Und ich fand jetzt selber interessant, als ich so ein bisschen der Geschichte und dem Diskurs nachgegangen bin rund um diesen Satz, dass auch sehr viele Linke diesen Satz unterschreiben würden oder sogar noch stolz drauf sind, dass sie das nicht können, weil sie eben vielleicht lieber auf Argumente setzen oder weil sie eben mehr zu empathisch sind, um jetzt immer nur Witze auf Kosten Dritter machen zu wollen.
Und differenziert sind.
Aber ich glaube, der Hauptpunkt ist tatsächlich, dass sich eben Rechte oft viel leichter identifizieren können, sagen, mit diesem Prinzip Meme, mit diesem Prinzip, jeder Content steht im Wettkampf zu allem anderen und man muss immer das Maximum wollen, man muss deshalb auch besonders fiese und besonders aggressive Memes machen, weil die am ehesten viral gehen und sich deshalb dann wieder eben durchsetzen gegen anderes, von Algorithmen dann nochmal begünstigt werden. Also die ganzen Strukturen der Social Media sind ja auch schon drauf angelegt, so ein Survival of the Fittest-Logik nochmal zu belohnen und zu bedienen. Mhm. Deshalb funktioniert das da viel besser. Diese Meme-Warriors, man ist ja auch ein starker Ausdruck, sich als Krieger zu begreifen. Die haben sich dann auch sehr früh sehr stark vernetzt und wirklich so als Army verstanden. Und diese selbe Entschlossenheit oder dieses Selbstverständnis als Krieger, das haben wir jetzt in anderen gesellschaftlichen Milieus nicht so. Da werden auch Memes gemacht, aber so mit einer anderen Beiläufigkeit oder mit einer anderen, oft auch Ironie. Und ironisch sind also rechte Memes eigentlich nie.
Aber die Meme-Welt ist natürlich größer und auch in der Popkultur zum Beispiel wimmelt es ja auch von Memes und auch also diversifizierte Popkultur, ne, die nicht autoritär unterwegs ist oder sowas. Welche Rolle spielen denn andere Memes, also die jetzt nicht aus der rechtspopulistischen Ecke kommen, wie zum Beispiel aus der Popkultur?
Also die spielen natürlich eine große Rolle in den sozialen Medien. Sie spielen, glaube ich, halt nicht so eine große Rolle im politischen Diskurs. Und im Moment habe ich auch eher die Sorge, dass dann durch diese starke Wirkung, die rechte Memes haben, vielleicht das Format des Memes insgesamt so in Verruf gerät oder so eine Schieflage bekommt und generell so mit Misstrauen dann beäugt wird. Das wäre natürlich eine weitere nicht so wünschenswerte Folge dieser Entwicklungen der letzten Jahre.
Insgesamt ist es ja ein Kampf. Sie haben auch von den Warriors gesprochen und in Ihrem Buch bekommt man vielleicht so ein bisschen den Eindruck, diesen Kampf um Bilder, Aufmerksamkeit, Kommunikation, den können dann am Ende nur populistische, autoritäre Kräfte gewinnen. Aber was für Gegenstrategien könnte es denn da geben? Was sehen Sie? Was kann man dem wirkungsvoll entgegensetzen?
Ja, also ich würde mal sagen, in den USA können wir aktuell drei Gegenstrategien beobachten, die ich für unterschiedlich erfolgversprechend halte. Die vielleicht am ersten Mal so groß in die Medien schon auch gekommen ist, weil die von Gavin Newsom, dem US-kalifornischen Gouverneur von den Demokraten, der einfach gesagt hat, wir zahlen jetzt Gleiches mit Gleichem heim. Wir machen jetzt auch fiese Memes über Trump und seine Leute. Und das ist natürlich erstmal auch sehr, sehr plakativ und sehr unterhaltsam. Ich glaube, es auf Dauer trägt es nicht so. Man bleibt zu stark am Gegner orientiert, hat zu wenig Raum, eigene politische Themen zu setzen. Und ich glaube, jemand wie Newsom fehlt es dann auch an breiter Unterstützung, so unter politischen Anhängern, weil da gibt es eben nicht diese Meme-Warrior-Mentalität in selber Weise. Und wenn dann nur einer einsam solche Memes postet, bleibt es eben auch eine ziemlich sackgassenartige Angelegenheit. Dann haben wir zum anderen solche Dinge wie Bewegungen wie zum Beispiel Operation Inflation, die hat sich gegründet in Portland als Widerstand gegen die ICE-Leute, die da deportiert haben. Und das sind so Leute, die sich dann verkleiden in aufblasbaren Tierkostümen, die tanzen, die Happenings machen. Das hat was sehr Witziges, was sehr Dadaistisches. Das ist vielleicht ähnlich albern auch wie Memes, aber im Unterschied zu diesen politischen Memes nicht so mit so einer starken Botschaft, sondern es wirkt erstmal so ein bisschen entlastend, befreiend. Das ist einfach nur das Absurde. Ich denke, das kann so ein erster Schritt sein, um überhaupt mal wieder durchzuatmen und was zu öffnen. Aber das ist jetzt auch noch nicht eine komplette Gegenstrategie. Und dann gibt es vielleicht als drittes jemand wie Soran Mamdani, den neuen New Yorker Bürgermeister, der jetzt wieder sehr stark auf das Wort setzt. Der setzt auf Reden, der setzt auf Empathie, auch auf Ernsthaftigkeit. So, ich bin da, wo die Probleme der Bürger sind und will da was tun. Und natürlich auch das ist ein Erfolg, der wesentlich in sozialen Medien sich ereignet, eben durch so Schnipsel aus Reden. Und das halte ich vielleicht doch noch für die interessanteste Strategie, einfach auch wieder diesem sehr pointen und bildlastigen und popkulturellen Format, das ernste, auch das pathetische Wort entgegenzusetzen.
Also auch von Gegenstrategien kann man lesen in diesem neuen Buch von dem Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich. Das Buch heißt Memokratie, soziale Medien und autoritäre Bildpolitik. Das ist erschienen im Wagenbach Verlag. 192 Seiten hat das und kostet 23 Euro. Und ich sage ganz herzlichen Dank für diese Beobachtung und für diese Einblicke, Herr Ulrich.
Ich danke Ihnen, Herr Mayo. Vielen Dank.
Die Faszination für alte analoge Technik, die gibt's ja schon sehr lange. Analoge Fotoapparate sind natürlich schön, sind Trend. Bücher aus Papier, natürlich auch, die werden gewürdigt. Natürlich auch digital gewürdigt auf TikTok. Aber mittlerweile feiern auch andere alte Technik-Gadgets ihr Comeback, die vielleicht ein bisschen weniger Aura besitzen. Zum Beispiel findet man auf TikTok auch lauter Videos, die einem erklären, wie man eine CD brennt. Was junge Menschen an CD-Rohlingen begeistert und ob das auch meine Kollegin Christine Watti nachvollziehen kann, die wie so viele von uns vor 25 Jahren schon genug CDs gebrannt hat, das hören wir jetzt.
I'm going to show you guys how I burn CDs because physical media is so bad.
Ja, okay, aber jetzt auch noch der CD-Player?
Gonna need empty CDs, a CD drive and a computer.
Vielen Dank. Falsche Generation in meinem Fall. Ich weiß noch, wie das geht und ich weiß vor allem auch noch, warum ich exakt dieses Medium für mich mal abgeschafft habe. Also im Ernst, CDs sind jetzt wiederbelebungswürdige Objekte? Was sagt jemand wie Miriam Kappes dazu? Sie ist Medienwissenschaftlerin und forscht und lehrt an der Uni Köln unter anderem zum schönen Thema Mediennostalgie.
Die machen das häufig aus so einer Faszination. Häufig hat das auch so was Spielerisches und Experimentelles. Und interessanterweise entsteht das häufig auch durch Medienkonsum. Also durch Geschichten, die uns über Bücher oder Filme oder Serien erzählt werden von der Vergangenheit. Und da dann auch natürlich eine Geschichte von Medienhistorie miterzählen.
Does this bring back any memories?
Yes, it does. This was my trusty Walkman from season 4. He had a lot of versions because I kept on breaking them.
Sorry. Genau, hier gehört die Darstellerin aus Stranger Things, in der beispielsweise Kassetten und ein Walkman in Szene gesetzt werden und damit übrigens auch etwas, von dem nun die olle CD auch profitiert.
Und das Schöne an der CD ist, dass es ja die Kassettenkultur fortgesetzt hat und damit auch die Mixtape-Kultur.
Und genau auch das ist der fast revolutionär anmutende Part der Renaissance. Begeistert werden hier CDs gebrannt und zwar mit der Musik, die man mag, in der Reihenfolge, die man gut findet, vermeintlich ganz ohne böse Konzernmacht dahinter.
You can have so much fun decorating the CD or the CD case, especially now more than ever. Physical media is so important. We don't need to be giving our money to Spotify.
Und damit aber auch traditionellerweise, manche Dinge ändern sich eben nie ohne direkte Idee, was eigentlich für die Urheber dabei rumkommt. These: mehr als im algorithmisierten Stream, denn wer liebevoll Musik zusammenstellt, der wird vielleicht besserer Fan und schickt seinen Support auf anderen Wegen. Der größte Mehrwert der CD ist ohnehin:
man hat ein physisches Artefakt, was man weitergeben kann. So ein bisschen wie wenn ich heute einen Liebesbrief schreiben würde.
Ja, mit einem Füllfederhalter. Die CD jedenfalls ist nicht das einzige Objekt, von dem sich nicht alle verabschieden wollen. Denn die Beobachtung der Medienforschung beinhaltet auch, so Miriam Kappes, dass eben nicht nur junge Leute, inspiriert durch Serien, alten Kram aus den Regalen ihrer Eltern räumen. Menschen behalten oft Geräte über deren Lebensdauer hinaus, nicht zuletzt, weil sie nostalgische Gedanken mit ihnen verbinden. Und zwar sobald Geräte,
wir sagen in der Forschung dazu, die sind medienbiografisch relevant geworden.
Ja, oder auch irrelevant, aber ich muss das CD-Thema jetzt vielleicht mal loslassen oder verabschieden. Zu den Objekten, die unter dem Phänomen der analogen Renaissance zu verhandeln sind, und damit sind eben vor allem die jüngeren Generationen gemeint, die sich mit Dingen aus der Vergangenheit beschäftigen, gehören auch Kameras, wie hier auf TikTok.
Ich zeige euch heute meine Kameras, die ich niemals gefunden hätte, hätte ich nicht einfach mal ein paar ältere Leute immer im Umkreis gefragt, ob die noch irgendwo eine Analogkamera rumliegen haben.
Und das Fotografieren auf einem Film mit begrenzter Bilderzahl wird zu etwas Besonderem.
TikTok-Analogkurs Teil 1. Heute Filmtypen. Das ist ein Analogfilm.
Das britische Magazin Title Media, gibt es auch auf Papier, fasste den immer wieder aufkommenden Trend in einem Text 2025 so zusammen.
Physische Geräte bieten Design, haptisches Erlebnis und Benutzerfreundlichkeit, die digitale Tools oft noch nicht nachbilden können. Ob Schallplatten, Bücher, Filme, Handschrift oder Handwerkskunst, die Menschen suchen nach Authentizität, Qualität und Geschichten, die in ihrer Zeit verwurzelt sind. Und nicht in einer Bildschirmaktualisierung.
So ergibt die Produktenostalgie vielleicht doch Sinn und ist damit mehr interessante und liebevolle Gegenbewegung als nur pures verstaubtes Comeback oder TikTok-Phänomen. Und das gilt wahrscheinlich doch auch für die CD.
Das heißt, da passiert was, was uns als MediennostalgieforscherInnen ganz wichtig ist, nämlich dieser Gedanke, Nostalgie ist was Passives, was Ohnmächtiges, was Überwältigendes, schieben wir mal zur Seite zugunsten des Gedanken, Nostalgie kann was Kreatives, was Produktives, was Aktives sein.
Ja, selber Cover basteln, Playlisten erstellen, weiterschenken. So unauratisch war die selbstgebrannte CD vielleicht gar nicht. Christine Watti hat sich das Comeback der CD genauer angeschaut. Und natürlich ist dieses Comeback nur ein Symptom von einem größeren Phänomen. Wir tauchen hier gleich noch weiter ein in die Welt der Retro-Technologie. Und wir besuchen dann eine LAN-Party. Gab's letzte Woche wieder. Und bei der ging's auch viel um Einsamkeit. Wenn man zusammen mit tausend anderen Computer spielen will, dann geht das heute natürlich online überall. Früher aber musste man sich vor Ort treffen, musste sich verkabeln bei sogenannten LAN-Partys. Tausende Menschen mit einem eigenen Rechner in großen Hallen. Das ist so das gängige Bild von LAN-Partys. Und so alt das klingt und so umständlich das klingt, das ist auch heute wieder ziemlich beliebt in manchen Kreisen. Bei der Gamescom LAN in Köln, da haben letztes Wochenende ungefähr 2000 Gamer ihre Rechner mitgebracht in die Messehalle und haben dort dann nebeneinander gezockt. Und was so eine heutige LAN-Party von früher unterscheidet und was so eine Party mit dem Gefühl von Einsamkeit macht, das erzählt uns jetzt Gaming-Journalist Yannick Hanebohm, der da letzte Woche bei der Gamescom LAN mit dabei war.
An Platz F5 sitzt Marc, 19 Jahre alt. Er ist alleine aus Hessen angereist, 3,5 Stunden Fahrt. Zu Hause zockt niemand aus seiner Familie. Seine Freunde mussten für Prüfungen lernen, also ist er alleine hier.
Das erste Mal auf der Gamescom?
Ja, das erste Mal auf der LAN.
Um ihn herum leuchten Rechner in allen Farben. Manche Spieler haben sich zusammen Regale auf den Tisch gestellt für die Verpflegung. Oben auf den Regalen sieht man Mini-Yoda und Bisasam als Plüschfiguren. Der Platz neben Marc ist frei. Er spielt Pocopia, ein Pokémon-Spiel.
Wenn man alleine ist, dann sieht man andere Leute, die mit Freunden, Familie oder so unterwegs ist. Und wenn man das sehr, sehr häufig sieht, also war es bei mir zumindest, wenn ich das sehr, sehr oft gesehen habe, dann wurde ich schon traurig. Da habe ich schon gemerkt, dass ich schon einsam bin und dass es eigentlich jemand hätte fragen sollen, wer mit will.
Andere hier sind auch alleine gekommen. Marc ist einer der wenigen hier, dem das zu schaffen macht und das auch laut sagt. Die Bertelsmann Stiftung hat 2024 erhoben, 46% der 16- bis 30-Jährigen in Deutschland fühlen sich einsam. Bei jungen Männern zwischen 25 und 30 sind es 47%. Und die, die sich Hilfe suchen, sind mehrheitlich nicht männlich.
Ja, ich bin Yannick.
Bei Krisenchat, der größten digitalen Krisenberatung für unter 25-Jährige, kommen nur rund 17% der Anfragen von Jungs. Der Psychologe Felix Kann von Krisenchat ist das ganze Wochenende auf der Gamescom LAN.
Männer haben ganz häufig das Problem, dass sie das Gefühl haben, dass sich niemand für ihre Probleme interessiert. Weil es uns immer wieder so gegeben wird, dass man als Mann alleine mit seinen Problemen umgeht, dass das zu der Erwartung führt, selbst wenn ich mich an jemanden wende, wird die Person mir wahrscheinlich nicht zuhören und erst recht nicht helfen. Und das ist ein Problem, das Männer haben. Das ist aber ein Problem, was nicht nur durch Männer, sondern durch ein System als Ganzes geschaffen wurde.
Felix Kann weiß, direktes Ansprechen funktioniert hier nicht.
Wenn du mit der Brechstange versuchst, hier reinzugehen und den Leuten einen Vortrag über Mental Health zu halten, dann wird dir niemand zuhören.
Deswegen steht er hier in der Halle, zwischen stapelbaren Messestühlen und Werbung für Energy Drinks, weil kein 19-Jähriger eine Beratungsstelle kontaktiert. Die Gamescom LAN gibt es seit 3 Jahren. Die Besucherzahlen steigen. Wer vor 5 Jahren dachte, LAN-Partys seien tot, lag falsch. In Leipzig füllt die Kaktus inzwischen über 2000 LAN-Plätze. In Stockholm kamen letztes Jahr 60.000 zur Dreamhack. Aber warum kommen die Leute hierher, wenn sie auch einfach zu Hause online spielen könnten?
Es ist ja nochmal ein anderes Gefühl, wenn man die Leute halt dann einfach physisch auch neben einem hat.
Aus psychologischer Ebene ist das nochmal was anderes, Menschen in echt zu sehen.
Weil wir uns aus dem Chat alle kennen beispielsweise.
Okay.
Und es ist schön, die Leute im Real Life einfach wiederzusehen. So.
Ich selbst berichte seit ein paar Jahren über Gaming und E-Sport. Normalerweise geht es da um, wie ein Spiel gespielt wird, um positive Gefühle oder um Wettbewerb. Aber klar spielen viele auch einfach, damit sie nicht alleine sind. Ein paar Reihen weiter sitzt noch jemand, der alleine gekommen ist. Er hat eine andere Lösung als Marc.
Wie ist der Entscheidungsprozess zu sagen, ich gehe jetzt alleine auf eine LAN?
Also ich wollte nicht mit Freunden hingehen, aber ich meinte halt, dass ich hier streamen werde und die wollten halt nicht irgendwie im Stream zu sehen sein oder eigentlich streamt ja hier fast jeder auf der Gamescom LAN.
Schon.
Und deshalb dachte ich mir, komm, mach es alleine. Wenn ich dann den Stream anschmeiße, habe ich ja wie eine Community, können wir miteinander reden und dann ein paar Games zocken. So finde ich auch eigentlich ganz geil.
Alleine kommen, aber nicht alleine sein.
Der physische Treffpunkt, wo man sich 2 bis 3 Mal pro Jahr wirklich in Person austauschen kann.
Cedric Schlosser hat die Gamescom LAN mitorganisiert. Er sieht darin einen Trend.
Und dort auch die Freundschaft dann wirklich vertiefen kann, die online auch schon sehr aktiv ist, aber dieses Physische bringt dieses gewisse Extra und das wird wieder gesucht momentan in meinen Augen, dieses persönliche Connecten.
Am Sonntagnachmittag packen die Letzten ihren Rechner ein. Marc sitzt nicht mehr an Platz F5. Er hat 3 Tage lang neben Fremden gespielt, ein paar Worte gewechselt, vor allem mit den Promo-Leuten, die hier jeden anquatschen, um ihr Material loszuwerden. Er sagt, er kommt nächstes Jahr wieder. Vielleicht nicht alleine.
Janik Hanebrum war für uns bei der Gamescom LAN in Köln mit dabei. Einer LAN-Party für 2000 Leute. Offensichtlich wieder gefragt.